herzlich willkommen zum Wahltalk. Ja, noch ein Monat in etwa, dann ist es soweit, dann wird gewählt für das Europäische Parlament. Und rund 1 Million Menschen dürfen in Bayern ihr Kreuzchen machen. Hier in der Runde, ich begrüße Sie alle, Spitzenpolitiker aus Bayern. Natürlich begrüße ich unser Publikum und darunter, ich habe schon abgefragt, auch 16-Jährige, die das erste Mal wählen dürfen. Wie spannend ist das denn? Und jetzt herzlich willkommen unsere Gäste. Manfred Weber, stellvertretender CSU-Vorsitzender und Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei. Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag. Maria Neuchel, Europaabgeordnete der Bayern-SPD. Stefan Protschka, Vorsitzender der AfD in Bayern. Und Christine Singer, Spitzenkandidatin der Freien Wähler. So, und auf einen Punkt gebracht, bitte in einem Satz. Was ist der Wert von Europa und der Europäischen Union?
Freundschaft, Frieden und vor allen Dingen Solidarität.
Das war ein Satz sogar ohne Verb, Frau Schulze.
Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Heimat.
Herr Weber.
Es ist unsere Rückversicherung. Wir werden unsere Werte nur verteidigen in der Welt von morgen, wenn wir als Europäer zusammenstehen und dabei aber unsere regionalen Identitäten erhalten. Das ist es uns für das CSU wichtig.
Herr Wojcka.
Europa ist ein traumhafter Kontinent, der wunderschön ist. Wir zweifeln nicht nur an, dass wir die EU so benötigen, wie sie aktuell ist. Also weniger Bürokratie aus Brüssel wäre uns lieber. Dann könnten wir alle in Frieden und Freiheit zusammenleben.
Frau Singer.
Ein friedliches und sicheres Europa für glückliche Menschen und zufriedene Menschen in den Regionen.
Ja, Zufriedenheit ist gut. Ja, die Europäische Union hat eine lange Vorgeschichte und es gibt auch viele Verbesserungen für die Menschen. Wir haben das mal zusammengefasst.
1951, die Montanunion wird gegründet. Wenige Jahre nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges sind Staaten in Europa bereit, mit Deutschland ein Wirtschaftsbündnis einzugehen. 1957. Mit den römischen Verträgen wird das Wirtschaftsbündnis erweitert. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, ist geboren. Kern des Vertrages: Schaffung eines gemeinsamen Marktes und Abschaffung der Zölle. 1989. Der Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer verleiht dem europäischen Gemeinschaftsgedanken mehr Gewicht. 1992. Dann die formale Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht. Die Grundlage für die spätere Einführung des Euro. 2002. 12 von insgesamt 27 EU-Staaten bilden eine Währungsunion. Der Euro wird eingeführt. Heute Währung in 20 EU-Staaten. Weitere Meilensteine: die EU-Osterweiterung 2004 und der schrittweise Wegfall der Grenzkontrollen im Zuge des Schengener Abkommens. Die EU kämpft in den vergangenen Jahren auch mit Herausforderungen wie der Schuldenkrise in Griechenland, steigenden Migrationszahlen und den Folgen des Brexits 2020. Klar ist, viele Menschen in Europa schätzen die Errungenschaften, die die EU mit sich gebracht hat. Die gemeinsame Währung und vor allem auch die Freiheit, entscheiden zu können, in welchem Land man arbeiten und leben will.
Herr Weber, wir haben es gesehen, in der Tat, Europa hat viele Vorteile. Es gibt aber auch so eine Normalisierung. Also wir wissen das, es gibt die gemeinsame Währung schon lange. Es gibt diese offenen Grenzen. Wie sehen Sie das? Ist diese Europa-Euphorie, die wir in den 90er Jahren gesehen haben, ein bisschen verflogen? Und wie kann man jetzt da in so einer Situation wieder mehr Strahlkraft bringen für und schaffen für Europa?
Ja, Europa ist sicher im Alltag angekommen. Gerade wenn man mit jungen Leuten spricht, ist der Euro, ist der Schengen-Raum, ist das offene Europa Selbstverständlichkeit. Eines, glaube ich, steckt den Menschen aber schon im Knochen, nämlich der Brexit, der vor 5 Jahren stattgefunden hat. Es gibt heute kaum mehr jemanden, der ernsthaft glaubt, dass das eine kluge Entscheidung der Briten war, die Europäische Union zu verlassen. Junge Leute können heute nicht mehr in Großbritannien einfach so studieren, wie sie beispielsweise in Frankreich oder Polen studieren können. Das heißt, es wurde die Freiheit zerstört. Und da müssen wir gleich sagen, das ist eines der politischen Themen, das am Tisch liegt. Wenn in Frankreich Le Pen bei über 30% steht, wenn PiS in Polen bei 30% steht, die FPÖ stark ist in Österreich, bei uns in Deutschland die AfD, die mit dem Dexit liebäugelt, dann gibt es wieder viele, die rückabwickeln wollen, die diesen Freiheitsraum zerstören wollen. Und wir als CSU, wir sind die Gründungspartei Europas mit Strauß, mit Adenauer, mit Theo Weigel, mit Helmut Kohl. Wir stehen für dieses Europa und deswegen werden wir auch gegen die Nazis, die leider Gottes anklopfen, unser Europa verteidigen.
Wir werden auch auf dieses Thema sicherlich nochmal kommen. Aber nochmal zurück, Frau Neuchel, zu dieser Entwicklung. Europa-Euphorie, dann gab es eine andere Phase, Europa-Müdigkeit. Und jetzt gibt es ja auch schon in Teilen Europa-Ablehnung. Wie wichtig ist diese europäische Idee?
Sehr wichtig. Und wir sehen es vor allen Dingen dann dran, wenn wir an ganz konkreten Themen arbeiten. Wir kriegen Hunderte von Zuschriften, dass wir das Thema in diese Richtung bearbeiten sollen oder in die andere Richtung. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Menschen großes Interesse haben, was in Europa passiert. Und es ist überhaupt nicht so, dass das nur Briefe wären, die die Entscheidungen ablehnen. Sondern wir kriegen gerade, wenn wir in Sachen Gleichstellung, und ich finde, bei dem Einspieler, wenn es um die Historie von Europa geht, fehlt ein ganz klarer Punkt. Nämlich, dass Europa für die Gleichstellung von Mann und Frau steht. Und wir wissen, dass momentan 10 Länder auf den Eintritt warten. Noch nie gab es 10 Länder, die so wie jetzt an der Türe warten und gerne Mitglied werden würden. Ich glaube, dass nur ein Teil der Menschen negativ über Europa denkt. Sehr viele Menschen innerhalb der EU, aber vor allen Dingen auch außerhalb der EU, wissen, es ist ein Sehnsuchtsort. Und Frauen, glaube ich, wissen es ganz besonders, denn es gibt wenige Orte auf der Welt, wo Frauen so gut leben können wie in Europa.
Ja, und jetzt blicken wir mal auf unseren BR24 Bayern-Trend, eine Umfrage, die heute rausgekommen ist. Und die ist ganz spannend. Die deutsche EU-Mitgliedschaft sehen 43% als vorteilhaft an, eher Nachteile sehen 16%, etwas mehr als ein Drittel sagt, Vor- und Nachteile halten sich die Waage. Gegenüber 2019, wenn man das vergleicht, ein leicht eingetrübtes Bild, aber die Zustimmung überwiegt weiterhin deutlich. Herr Protschka, für Sie ist die EU ein gescheitertes Projekt. Wollen Sie einen Rückfall in die Zeit der Nationalstaaten? Die hat uns ja zu zwei verheerenden Weltkriegen geführt.
Die Nationalstaaten haben uns nicht zu Weltkriegen geführt. Das ist jetzt wieder philosophiert. Wir lieben ja unser Europa. Ich bin Europäer durch und durch. Mhm. Nur wir kreiden der EU an, was übrigens auch Söder beschimpft hat auf dem CDU-Parteitag, dass zu viel Bevormundung aus Brüssel kommt, dass zu viele Gesetze, zu viele Verordnungen aus Brüssel kommen,
ist
zu wenig Nationalstaaten kommen. Sie reden immer von Europa. Europa ist ein Kontinent. Die EU ist gescheitert. Zu viel Bürokratie, zu viel Aufwand, zu viel, wenn ich eine Schnullerkette die Länge bemessen muss, wie gerade eine Gurke sein muss, das muss der Verbraucher entscheiden und nicht.
Also sorry, das ist doch einfach nur Quatsch.
Und nicht irgendein
Abgeordneter. Wir wissen ganz genau, dass niemals über eine Gurke gesprochen wurde, kein einziges Mal.
Und ja, nur weil Söder,
gegen die EU ist, müssen wir es noch lange nicht sein.
Ja, Sie sind ja von der SPD. Ich meine, die SPE mit Herrn Timmermans, das ist ja eine sozialistische Partei. Und Sozialismus hat man leider schon mal. Und das gilt zu verhindern. Und wir treten dafür ein, dass es weder einen braunen Sozialismus, keinen roten Sozialismus und auch keinen grünen Sozialismus in Zukunft auf europäischem Boden mehr gehen wird. Wir treten ein für Frieden. Und deswegen sind wir auch die einzige Alternative, weil wir sind die Einzigen, die gegen Waffenlieferungen sind und so weiter, die in Dialog treten wollen mit allen Ländern auf dieser Welt, wo sie der Großteil hier in dieser Runde leider verweigert und versucht, alle als Kriegstreiber hier versuchen ja Putin in die Enge zu treiben.
Und parallel sind Ihre beiden Spitzenkandidaten unter Verdacht, Geld von Russland zu bekommen. Also ich würde sagen, die AfD sollte aufhören, sich als Patrioten darzustellen, wenn sie eigentlich Verräter sind.
Sie haben vom Verdacht gesprochen.
Dann fragen Sie mal die SPD-Kollegin,
die der SPD-Abgeordnete 300.000 Euro für Schleusergeld eingeschoben hat.
So versteht zu Hause niemand, was denn durcheinander gesprochen wird. Also einer nach
dem anderen. Ich muss das jetzt nochmal.
Ich übernehme jetzt die Gesprächsführung. Frau Schulze, Frau Singer würde ich auch gerne mal wieder hören.
Vielen Dank. Also ich möchte nur mal ganz klar deutlich machen, dass nach diesem Redebeitrag es hoffentlich allen klar ist, wie wichtig eine starke Europäische Union ist, gerade in immer unsicher werdenden Zeiten. Denn die Europäische Union führt dazu, dass wir hier in Wohlstand leben können, in Frieden und in Freiheit. Und diese populistischen Aussagen, wie sie die Europäische Union schlecht machen, zeigt nur, wessen Geisteskind sie sind. Und ich möchte nur noch mal dafür ganz klar plädieren, dass diese Europawahl eine Schicksalswahl sein wird. Denn der Rechtspopulismus, die Demokratiefeinde machen sich überall breiter. Und es ist jetzt unsere Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, dafür zu sorgen, dass die Europäische Union stärker demokratisch ist und dass Parteien, die eher an Europa sägen und an den Interessen des eigenen Volkes sägen, weil zum Beispiel Mitarbeiter in Untersuchungshaft vom Spitzenkandidaten sitzen, weil sie angeblich für China, spionieren, und eine Partei, die vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird, ist für mich einfach keine patriotische Partei, sondern einfach eine Verräterpartei.
Also, die beiden Spitzenkandidaten von Ihnen sind massiv in der Kritik. Maximilian Krah beschäftigte einen Mitarbeiter, der für China spioniert haben soll. Man muss es einfach nochmal zusammenfassen. Und gegen Peter Bistron gibt es den Vorwurf, dass er Geld von russischer Seite angenommen haben soll.
Also Sie haben vielleicht schon gesagt, Sie haben zweimal soll gesagt.
Ja, weil es noch nicht vor Gericht entschieden
ist. Naja, wir sind in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Bei der SPD ist bewiesen, dass ein SPD-Abgeordneter 300.000 Euro entgegengenommen hat für Einschleusung von chinesischen Menschen, ja, also NRW kann man nachschauen, 9,6 Millionen Euro sind geflossen, darunter auch CDU-Abgeordnete, bei denen es ausgezogen
ist. Das ist toll, wie Sie auf alle hier zeigen. Ich würde einfach mal sagen, wenn Sie mit einem Finger auf einen von uns zeigen, sind vier Finger gegen Sie.
Ja, das weiß ich, dass ich 5 gegen 1 hier spiele, weil das immer so ist, weil wir die einzige Alternative sind, weil wir die einzigen sind, die etwas anders haben wollen. Bei allen anderen Parteien bekommen Sie immer grüne Politik. Vielleicht für Sie gut, für alle anderen ist aber auch klar, ich meine, Sie machen alle dasselbe. Aber ob Herr Krah, es geht um den Mitarbeiter von Herrn Krah und nicht um Herrn Krah selbst. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, wie kommt der Mitarbeiter überhaupt dazu, dass er im Europäischen Parlament beschäftigt wird? Meine Mitarbeiter werden von der Bundestagspolizei kontrolliert. Die werden mit Sicherheit im Europäischen Parlament auch kontrolliert. Warum wurde Herr Krah nicht darauf hingewiesen? Wurde vielleicht eingeschleust?
Okay, wir werden es vor Gericht klären.
Sicherlich eine Verschwörungstheorie nach dieser Runde.
Frau Singer hat schon ganz lange gewartet. Sie können natürlich, Frau Singer, gerne was dazu sagen oder noch mal.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, genau diese Diskussion zeigt, dass wir den Menschen wieder zeigen müssen, wie wichtig Europa ist. Und Europa ist nicht gescheitert. Wir haben 75 Jahre Frieden und wir sollen weiter daran arbeiten, dass es so bleibt. Darum ist es wichtig, dass die Menschen sich in Europa treffen, dass wir Politik für die Menschen machen und vor allem, dass es wieder gelingt. Man hört ja immer das Thema Bürokratieabbau, dass die Menschen verstehen, dass die Politik will, dass wir Politik für alle machen. Das gelingt manchmal nicht immer sehr gut, da bin ich auch der Meinung, aber für mich ist Europa ein Projekt, das man unbedingt weiterverfolgen
muss. Ein Friedensprojekt, aber das von außen angegriffen ist.
Genau, und darum braucht es auch, das muss man sich Gedanken machen. Man muss sich überlegen, wie man die Außengrenzen stärken kann und das muss man zusammentun. Und ich glaube, das ist das, was uns miteinander sehr, sehr verbinden sollte, dass man schauen muss, Europa muss sich verteidigen können und man muss gemeinsam handlungsfähig sein, man muss sich einig sein, wie man das macht. Und das sind die Herausforderungen, die man angehen muss.
Ich würde auf jeden Fall einen großen Fehler machen, wenn wir die Diskussion jetzt auf die AfD beziehen, weil da sind wir uns einig. Ich sage es mal ganz praktisch, unabhängig von dem, was an Fake News dann von der AfD verbreitet wird. Ich sage es ganz praktisch, der Kollege Krah ist einer der faulsten Abgeordneten im Europäischen Parlament. Bei den Abstimmungen ist er am wenigsten präsent. Also wenn es um Landwirtschaft geht, wenn es um Handwerker geht, von dem dann so viel geredet wird, ist er schlicht nicht da, wenn abgestimmt wird. Das ist die Realität im Alltag. Das heißt, wenn Menschen eine Stimme haben wollen, wenn sie wollen, dass ihre Themen in Brüssel, in Europa eine Plattform finden, eingebracht werden, dann ist die AfD die schlechteste Option, die es dafür gibt. Und der nationale Kern, um das Thema abzuschließen, wird jetzt ganz klar symbolisiert durch die Höckes dieser Welt, die sich halt beim Rednerpult nach wie vor hinstellen und sagen, dieses Europa muss sterben, so wie ich es vorher formuliert habe. Also der natürliche Kern dieser AfD.
Fake News.
Ich sage Ihnen, selbst die Le Pen in Frankreich, Alice Weidel war in Paris, die Parteichefin von der AfD war in Paris. Und dann hat die Le Pen, die Rechtsnationalistin und Aggressive in Frankreich, gesagt, sie wisse nicht, ob die AfD im nächsten Europäischen Parlament weiter in der rechtsradikalen Fraktion drin sein darf, ob der Ausweisungsfantasien, die diskutiert worden sind. Das sagt die Le Pen in Frankreich. Die AfD ist bei den Radikalen die radikalste Partei in Europa. Das ist die Substanz. Deshalb sollten wir gar nicht weiter darüber reden. Wir brauchen eine Debatte über die Zukunft Europas, in welche Richtung wir gehen.
Ist aber auch
gefährdet. Und da sage ich deutlich, Gewalt, dass wir nicht bloß über die AfD reden, sondern auch über die Ampelmehrheit reden.
Die Zukunft parteipolitische steht auf dem Spiel. Austausch. Und natürlich steht auch die Gesundheit von Politikern auf dem Spiel. Frau Neuchel, Ihr Spitzenkandidat in Sachsen wurde angegriffen. Krankenhaus war die Folge. Die Tatverdächtigen werden sehr weit rechts verortet bislang, nach allem, was man weiß. Wird Gewalt in Deutschland zum Teil der politischen Auseinandersetzung?
Leider. ist es schon geworden. Und ich möchte an der Stelle Matthias Ecke unbedingt einen Genesungsgruß von hier aus senden. Aber ich möchte auf das andere Thema schon einmal zurückkommen, Herr Weber. Und da kommen Sie auch nicht so leicht davon. Heute haben sich die Fraktionsvorsitzenden in Brüssel getroffen. Und die Fraktionsvorsitzenden von 4 demokratischen Parteien haben ein Papier unterschrieben, dass sie sich klar solidarisch erklären und haben deutlich gemacht, wir stehen zusammen. Ihre Fraktion Renew ist dabei. Die Grüne Fraktion ist dabei, die SPD-Fraktion ist dabei und die Fraktion der Linken ist dabei. Warum unterschreiben Sie als Vorsitzender der EVP nicht ein Papier, das deutlich macht, dass wir solidarisch A für die Demokratie, B gegen Gewalt, Matthias Ecke ist auch genannt, warum unterschreiben Sie das nicht? Sie haben die Verpflichtung, Herr Weber, dass Sie sich auf die Seite der Demokraten und Demokratinnen stellen. Sonst hat man irgendwann das Gefühl, dass Ihr Stuhl da hinüberrückt.
Wissen Sie, warum wir den unterschrieben haben? Weil genau das passiert, was Sie jetzt sagen. Also ich den Text genau durchschauen, das ist parteipolitisch motiviert. Es werden nur meine Regierungen in Europa angegriffen und nicht andere Regierungen. Und deshalb ist Parteipolitik dahinter. Sie versuchen jetzt diesen Grundkonsens der Demokraten, für den ich stehe. Ich habe vor wenigen Wochen initiiert, dass wir eines der Gebäude im Europäischen Parlament nach Sophie Scholl benennen. Ich habe die Flugblätter von Sophie Scholl gelesen, als ich 18-Jähriger war. Das ist das, was mich prägt. Ich bin überzeugter Europäer, ein liberaler, christsozialer Europäer. Und wenn wir jetzt in unserem Bereich Zweifel säen, dass wir nicht gemeinsam gegen diese Nazis vorgehen, dann tun wir ihnen einen großen Gefallen. Wir als CSU stehen für dieses Europa.
Frau von der Leyen sagt direkt, dass sie erst das Wahlergebnis abwartet und dann überlegt, ob sie mit Euroskeptikern nicht sehr wohl eine Koalition eingehen kann.
Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Würden Sie, um Mehrheiten künftig im Parlament zu finden, auch mit rechtsradikalen Kräften wie der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zusammenarbeiten?
Wir haben als Europäische Volkspartei 3 klare Prinzipien definiert, die auf der Basis wir einladen, zusammenzuarbeiten. Erstens, für uns ist nur Partner, wer pro Europa ist. Für uns ist nur Partner, wer pro Ukraine steht und gegen Russland steht. Und für uns ist nur Partner, wer pro Rechtsstaat steht. Und meine Partei ist die Partei, die beispielsweise in Polen, mein Vorgänger als EVP-Parteivorsitzender hat in Polen PiS abgelöst. Donald Tusk ist jetzt polnischer Premier und hat Polen zurückgebracht nach Europa. Das ist die DNA meiner Partei, der Europäischen Volkspartei.
Und Frau Meloni, passt sie zu dieser DNA?
Ich erlebe, dass 2 ECR-Parteivorsitzende, einer ist der Fiala in Tschechien, der die korrupte liberale Babiš abgelöst hat, der bei den Liberalen Mitglied ist. Und ich erlebe auch Giorgia Meloni als eine Regierung, die in Europa konstruktiv mitarbeitet. Beim Migrationspakt, der so wichtig war für Europa, kriegen wir endlich Kontrolle über die Außengrenzen. Haben sich die Grünen am europaweiten Kompromiss verweigert und die italienische Regierung hat am europaweiten Kompromiss zugestimmt. Wenn die Unterstützung nicht da gewesen wäre, wäre dieser Kompromiss gescheitert im Parlament und die AfD und alle anderen hätten sich darüber gefreut, wenn man das gemacht hätte. Deswegen müssen wir mit denen zusammenarbeiten, die in der Europäischen Union für Lösungen eintreten.
Ich würde aber ganz gerne nochmal, weil wir zu den Themen ja auch noch kommen, ich würde gerne, weil es die Menschen auch interessiert, wie wichtig ist eigentlich Europa für uns? Und ich habe vorhin gesagt, es gibt schon ein paar Dinge, die zählen dazu, die sind Normalität. Aber nochmal, was bedeutet Reisefreiheit in der EU historisch?
Das ist eine absolute Errungenschaft. Keine Schlagbäume mehr, nicht mehr irgendwie Visa erstmal beantragen müssen. Und ich muss immer, wenn man über die Vorteile von Europa denkt, an meinen Papa denken. Weil mein Papa würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass das einheitliche Ladekabel oder die Roaming-Gebühren, die überall gleich kosten, die Errungenschaft sind, sondern er würde sagen, es ist der Frieden und dass die anderen europäischen Staaten mit uns Deutschen gemeinsam wieder arbeiten, weil mein Papa war Kind im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, zu dem Thema, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Kollegin, wie wir wieder Begeisterung wecken können, müssen wir, glaube ich, 2 Sachen machen. Wir müssen zum einen erinnern, woher diese Europäische Union kommt, also auf welchen Wurzeln wir stehen, dass wir dankbar sein können, dass ich persönlich dankbar bin, mit meinen 38 Jahren in Wohlstand und ohne Krieg bisher aufwachsen zu dürfen. Und ich habe einen kleinen Sohn. Ich kämpfe dafür, dass der genauso leben kann wie ich. Dass wir sozusagen noch mal uns klar machen, was hier eigentlich auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs auf Millionen von Toten von Deutschland angefangen hier entstanden ist. Und gleichzeitig die positive Zukunftserzählung, was Europa in einer sich immer schneller verändernden Welt uns allen geben kann. Nämlich, dass wir nur zusammen stark sind gegen China, gegen Russland, gegen die neuen multipolaren Zusammenschlüsse. Und ich glaube, diese 2 Sachen, Wurzeln stärken und die Flügel für die Zukunft nach vorne stellen. Das ist das, was wir jetzt brauchen.
Frau Singer?
Die Flüge für die Zukunft, das ist für mich ein Thema. Ich glaube, wir müssen uns wieder darauf konzentrieren, was sind denn eigentlich die Grundbedürfnisse der Menschen. Ich glaube nicht, dass jeder in unserem Land sich über die Flüge Gedanken macht.
Aber über Frieden.
Über Frieden natürlich und auch über das, dass man fliegen kann und dass man Grenzen überschreiten kann ohne Schlagbaum.
Flüge, nicht Fliegen. Das waren Flügel, nicht Fliegen.
Okay, das habe ich falsch verstanden. Okay. Sie sprechen so, ich kann hinfliegen, wo ich will. Mir geht es darum, dass wir das wieder bewusst machen müssen. Was brauchen wir denn als Menschen da? Die Sicherheit ist das eine, die Freiheit ist das eine. Aber genau. wir brauchen
Wohlstand
und was gehört da dazu? Da gehören Arbeitsplätze dazu und da gehört auch die Wirtschaftspolitik, genau.
Und da reden wir auch noch gleich drüber. Aber
da gehört noch mehr dazu. Und das ist das Thema, dass die Menschen das Gefühl haben, wir werden dann nicht mehr mitgenommen. Also ich bin viel unterwegs bei den Landwirten, im Handwerk und jeder von denen sagt mir, wir können nicht mehr. Der bürokratische Wahnsinn aus Europa, der erdrückt uns. Und das ist was, das muss man in Europa ändern, weil man da die Menschen die überfordert. Und da muss man was ändern.
Ganz wichtiger Punkt, Bürokratie wird sicherlich öfters zur Sprache kommen. Jetzt gehen wir es Punkt für Punkt durch. Und jetzt beginnen wir, Frau Schulz hat es gerade auch aufgemacht, das Thema nochmals. Es geht um Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Der Krieg in der Ukraine. Nukleare Drohgebärden aus Russland und Unsicherheit über den künftigen außenpolitischen Kurs der USA. Die NATO bereitet sich bereits auf ein Szenario vor, in dem Russland weitere Länder, auch EU-Mitgliedstaaten, angreifen könnte. Anfang des Jahres drohte Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung damit, als Präsident NATO-Mitglieder nicht vor Russland zu schützen, wenn sie ihre Bündnisverpflichtungen nicht erfüllen. Seit mehr als 60 Jahren ringt Europa um eine gemeinsame Verteidigungspolitik, auch abseits der NATO. So mahnt der französische Präsident eine Stärkung der europäischen Verteidigung an. Europa ist sterblich. Es kann sterben. Macron forderte sogar eine Debatte über die mögliche Rolle von Atomwaffen in einer gemeinsamen europäischen Verteidigung.
Herr Weber, brauchen wir eine europäische Armee, gerade wegen der Unsicherheit, was eine Wiederwahl von Trump betrifft? Und brauchen wir dann auch, das war auch Thema im Beitrag, Zugriff auf europäische Atomwaffen?
Die Friedensfrage, die Grundsatzfrage des Kontinents ist zurück. Wir haben Krieg auf diesem europäischen Grund und Boden. Nach 70 Jahren hat Putin uns die Friedensordnung aufgekündigt. Und wir Europäer, das muss man klar sagen, sind heute nackt in einer Welt von Stürmen. Die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents ist nicht da. Deswegen müssen wir erstens mal unsere Bundeswehr stärken. Und als zweites müssen wir jetzt dort, wo Europa Sinn macht,
auch eine europäisch. Wehrpflicht?
Ich bin dafür, dass wir in die Richtung gehen. Die Wehrpflicht als ein Zwischenschritt. Ich bin ein Anhänger der allgemeinen Dienstpflicht, dass junge Menschen frei entscheiden dürfen, welche Art von Dienst sie machen. Weil die Bundeswehr den Gesamtbedarf gar nicht anmeldet, der ein ganzer Jahrgang stattfindet. Aber einen Beitrag zu leisten, finde ich richtig. Wir müssen Verteidigung auch als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wieder wahrnehmen. Aber um die Frage zu beantworten, wir brauchen jetzt den Einstieg in europäische Verteidigungsstrukturen. Wenn wir über Raketenschutzsysteme reden, macht es doch Sinn, die nicht an der deutsch-polnischen Grenze erst abzufangen, sondern bereits an der polnisch-belarussischen Grenze abzufangen. Das heißt, wir würden als Deutsche am meisten davon profitieren, wenn wir jetzt gemeinsam investieren, auch in Cyberdefense.
Braucht es die deutsche Atombombe?
Wir brauchen die europäische Atomwaffe, ja. Und wenn Emmanuel Macron heute sagt, er bietet die französische Atomwaffe den Europäern an, er erweitert den Sicherheitsbegriff der Nation Frankreich aus dem rein territorialen Begriff in den europäischen. Er ist bereit zu sagen, die Sicherheitsordnung Frankreichs ist attackiert, wenn bereits Litauen attackiert wird. Dann ist das ein Angebot Frankreichs, über das wir reden müssen. Und ich bin enttäuscht, dass Olaf Scholz, dass die Bundesregierung sprachlos ist, dass gar keine Antwort auf diesen Vorschlag von Emmanuel Macron gibt. Wir wollen Frieden sichern. Aber Frieden sichern heißt in der heutigen Zeit so stark sein, dass keiner, auch Wladimir Putin, auf die Idee kommt.
Ein Symbolthema, Frau Schulze, ist mit Sicherheit, Sie runzeln so ein bisschen die Stirn auch schon, die Frage der Atomwaffen. Wir sind ja in einem Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, aber wenn die Bedrohung da ist und man Abschreckung braucht, würden Sie ja auch sagen, dann müssen wir eben auch Zugriff auf Atomwaffen haben, wo wir auch selber mitbestimmen, ob da das Knöpfchen gedrückt wird oder nicht.
Ich glaube, dass wir erstmal ganz viele andere Sachen vorab machen sollten, bevor wir das als Hauptthema hier nehmen. Das Thema beispielsweise gemeinsame Rüstungsbeschaffung, eine engere Zusammenarbeit über das Thema Militär, aber auch der anderen Sicherheitsbehörden wie Polizei, gemeinsames europäisches Nachrichtendienst etc. Cyber, was Sie angesprochen haben, kann ich nur absolut unterstreichen. Kriegsführung ist im Jahr 2024 anders und vielseitiger, als es vielleicht früher war. Und da, glaube ich, haben wir als Europa viele lange Jahre gedacht, dass wir als gesamte Welt in vielleicht ruhigere Fahrwasser kommen. Und wir merken ja gerade mit Russland...
Aber die Frage war ja, ja oder nein, Zugriff auf eine Atombombe oder nicht?
Stand jetzt nein. Ich wäre jetzt erstmal froh, wenn wir all diese anderen Sachen möglichst schnell schaffen würden. Ich bin immer ein sehr pragmatischer Mensch. Bevor wir irgendwie 1000 Sachen an die Wand malen, lassen wir uns doch jetzt mal die Dinge angehen, die wir jetzt dringend machen müssen. Ich gucke nämlich mit Sorgen auf die Wahl im Herbst in die USA. Wenn dort Trump erneut gewinnen sollte, was ich nicht hoffe, dann ist das für Europa eine noch schwierigere Zeit. Und darum gilt es jetzt mit den Partnern zusammen zu schauen, wie wir selbstbewusster und verteidigungsfähiger werden, aber Verteidigung auch immer umfassender denken, wie das Militär, eben auch Polizei, Nachrichtendienste und Co. Und da hat meine Partei, die auch Teil der Bundesregierung ist, schon einige Vorschläge gemacht, wie wir das auch machen
können. Gehen wir auf die andere Partei. Ich möchte noch einen Punkt dazu sagen. Die Grünen, ich höre den Ton sehr gut, aber ich sage nur, die Grünen haben im Europäischen Parlament die Stärkung des europäischen Verteidigungspfeilers abgelehnt. Auch die Fonds, die wir auf den Weg gebracht haben, wurden von der Grünen-Fraktion abgelehnt. Und insofern klafft da einfach das, was wir öffentlich postuliert und das, was im Europäischen Parlament stattfindet, leider auseinander. Wir erleben dort sehr linke Grüne, die im Prinzip keine Verteidigungsunion wollen.
Okay, jetzt würde ich aber gerne, wie gesagt, am Ampelkoalition auf die andere Ampelpartei kommen. Und ich will auch gar nicht auf diese Atombombe dauernd rumreiten. Aber wir haben gehört, wir haben Munition, um uns zu verteidigen, nur für ganz wenige Tage. Deswegen die Frage ist ja schon, wie schrecken wir uns im Ernstfall ab? Ist das, wenn Amerika nicht mehr diese Schirm ist, haben wir dann etwas Eigenes? Und Ihre Spitzenkandidatin Katharina Barley hat das vor ein paar Monaten ja auch unterstützt, eine eigene Atomwaffe der EU. Ist das auch Ihre Meinung?
Also diese Unterstützung von Katharina Barley war, wenn man den Kontext anhört, nach der 5., 6., 7. Nachfrage, irgendwann hat sie gesagt, ja, im schlimmsten Fall müsste man auch. Und genauso würde ich auch agieren. Nämlich, ich möchte unbedingt unterstützen, was Frau Schulze gesagt hat. Es geht erst einmal darum, dass wir überhaupt ein Militär ausbilden, das miteinander agieren kann. Wir werden nicht ein europäisches Heer bekommen, aber wir brauchen ein Heer, das sich engagiert aus den unterschiedlichen Ländern, die miteinander üben, die miteinander Beschaffungswesen betreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, muss man doch ganz ehrlich sagen, ist der Weg von Deutschland richtig, jetzt endlich mehr Geld in Deutschland in die Verteidigung zu stecken. Es wurde ja leider viele, viele Jahre von Schwarz auch kaputt gespart und die Wehrpflicht auch von Schwarz aufgehoben. Das muss man jetzt auch mal sagen, dass da schon auch Karl Theodor zu sonst wie ganz, ganz vorne mit dabei war. Das bedeutet, dass ich ganz klar sage, die Stärke von 27 Ländern addiert ist eine Riesenstärke. Mhm. Wir werden nicht das europäische
Sie sagen,
Heer bekommen.
Keine Armee, sagen Sie, aber Sie sagen, wir brauchen eine Armee und die sogar noch außerhalb von Europa dann aktiv sein soll. Wie groß soll der Radius sein?
Nein, wir brauchen in Europa einen Schutz, wo man sagt, wir tun uns zusammen und wenn ein Angriff von außen kommt, dann schauen wir, was zu machen ist. Und ich möchte jetzt nicht beantworten, Atomwaffe ja oder nein, da braucht's viele Gespräche, da braucht's Experten, die man anhören muss. Ich finde, also ich bin jemand, ich spreche auch über Dinge, die ich nicht will, die höre ich mir an und da möchte ich mitdiskutieren, aber ich würde mich hier nicht zu einer Entscheidung, also
genau. Europäische Armee. Wie sieht's aus?
Also grundsätzlich einmal, ich habe jetzt nur Kriegstreiber oder Kriegsrhetorik gehört, Frieden funktioniert mit Diplomatie. Und wenn ich in so Runden höre, und gerade von den Grünen, die immer angebliche Friedenspartei waren, die da China angreifen.
Man hat Adolf Hitler auch nicht durch Diplomatie besiegt, sondern braucht wahrscheinlich auch Waffen.
Na, ehrlich, am Schluss war der Krieg aber durch der Frieden durch Diplomatie. Und es gibt keinen Frieden, der ohne Diplomatie funktioniert. Und wenn ich hier höre.
Die Partei der Diplomatie.
Und wenn ich jetzt. Darf ich irgendwann noch mal ausreden oder haben Sie mal einen Anstand gelernt oder so irgendetwas? Aber Sozialistin mit Sicherheit nicht. Also, Frieden funktioniert nur mit Diplomatie. Und wenn ich irgendjemand vor der Diplomatie ausgrenze, dann nennt man das Faschismus, was man jetzt ja hier. hier seht, die haben alle eine Meinung, die bündeln sich zusammen und der andere Meinung ist, wird ausgegrenzt. Das Ganze nennt man Faschismus. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wo man da hingeht in die Gegend.
Also Sie müssen
als Moderator
eingreifen.
Sie kommen alle dran.
Und jeder darf und wenn jetzt Herr, kommen. Und wenn der Herr Weber davon spricht, dass sich unser Kanzler an einen Macron renten soll. Herr Macron hat gesagt, 60.000 bis 90.000 Bodentruppen in die Ukraine. Wissen Sie, von was Sie sprechen? Sie sprechen von einem Angriffskrieg gegenüber Russland. Das wäre ein Angriffskrieg Europas gegenüber Russland, wenn wir Bodentruppen dahin schicken. Ist Ihnen das klar? Also, ich habe Kinder mit 18 und 20 Jahren und ich will dir nicht den Krieg geben und nicht den Krieg sterben lassen. Wenn Ihre Kinder dort sterben wollen, ist Ihre Sache. Mehr Meine Kinder wollen Frieden in Europa.
Also, die anderen wieder
in der Sache
hören.
Muss man klarstellen.
Nicht zu überbieten, denn Russland hat eindeutig, Putin hat eindeutig gezeigt, dass er keinerlei Interesse an Diplomatie und an einem Miteinander hat, sondern dass er gezielt die Ukraine angegriffen hat und seitdem herrscht dort ein schrecklicher Krieg. Und ich finde es richtig, dass die Europäische Union, dass wir als Bundesregierung der Ukraine beiseite stehen, sie bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen, weil das ist das Einfallstor nach Europa. Und die Ukraine verteidigt auch unsere Sicherheit und unseren Frieden und unsere Werte. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen können wir uns nicht wegducken und sagen, überlassen sie ihnen, sondern wir müssen so jemanden wie Putin auch zeigen, dass er hier nicht einfach eine Friedensordnung, an die sich viele Jahrzehnte Staaten gehalten haben, einfach überschreiten kann. Das ist klar.
Herr Weber hatte sich gemeldet, ich komme auch wieder dran.
Ich habe mit dem Bürgermeister von Bucha gesprochen. Der schlimme Ort, wo die Russen diese schlimmen Kriegsverbrechen durchgeführt haben. Und ich habe ihn dann gefragt, wie war das, als die Russen dann besetzt haben zunächst. Und dann wurde ja Bucha wieder befreit nach den schweren Verbrechen. Und er hat gesagt, als Nichtsoldat haben sie sich freiwillig entschieden, der Stadtverwaltung, den ukrainischen Soldaten zu helfen, um ihre Stadt zu verteidigen. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann kam als Antwort, Herr Weber, wir haben es kapiert, was es heißt, in Freiheit und Demokratie leben zu dürfen. Und ich möchte, dass meine zwei Kinder, so der Bürgermeister, bayerisches Wahlrecht, erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, gewählter Bürgermeister von Bucha, dass er eben nicht in Putins Diktatur und Putins Propaganda leben will, sondern in Freiheit und Demokratie. Ja. Und deshalb gibt es in der Situation für alle, die im Westen diese Freiheit und die Demokratie genießen dürfen, nur eine Botschaft, wir stehen an der Seite der Ukraine. Und Putin hasst die Art, wie wir leben. Er hasst die Art, wie wir leben. Er will sie zerstören. Er will gegen das System vorgehen. Wir sind nicht Kriegspartei und ich will keine Truppen senden, dass mich keiner falsch versteht.
Aber Taurus
auf Moskau schießen. Wir sind nicht Kriegspartei, aber wir sind Kriegsziel. Das muss jeder wissen. Putin hasst die Art, wie wir leben und deswegen ist die Geschlossenheit in der Frage fundamental.
Jetzt, weil Sie gesagt haben, Sie kommen zu wenig dran. Wir haben im Hintergrund schon auch eine Zeitmessung und da weiß ich, dass Sie beide auch jetzt zu wenig dran gekommen sind. Deswegen, Herr Wotschka, diese beiden Damen dürfen jetzt auch das Thema noch weiterführen. Wollen Sie anfangen?
Ich sage jetzt einfach zu dem Thema einfach Atom nochmal. Wie ich aus der Schule gekommen bin, war der Film The Day After und der hat mich total berührt. Der hat mir Angst gemacht. Und von dem her ist das ein Thema, das wir mit ganz viel Fingerspitzengefühl betrachten müssen. Man muss darüber sprechen, so ist das Leben, wenn man in Politik ist verantwortlich für Dinge. Und dieses Gefühl, das wird mir mein Leben lang begleiten, das war für mich sehr intensiv. Und darum frage ich mich schon, wie kann man das regeln? Und Sie haben von Diplomatie gesprochen. Natürlich versucht man Gespräche. Ich glaube, das ist das Allererste, mit dem fängt man an. Aber man stellt halt fest, es ist nicht so einfach. Und ich denke, es ist die Aufgabe von Europa. Wir haben jetzt so lange Frieden gehabt und wir haben es aus den Augen verloren, dass wir auch gerüstet sein müssen für schwierige Zeiten. Und jetzt ist es an der Zeit, sich zusammenzusetzen und etwas auf den Weg zu bringen. Und das ist die Aufgabe, die Europa jetzt hat, weil die Menschen, und wir sehen diese Bilder im Fernsehen, die Menschen sind verunsichert und die Menschen erwarten das von Europa. Und wir stehen jetzt vor Wahlen und ich denke auch, diese Erwartung muss man erfüllen und man muss den Menschen schon auch das Vertrauen geben, dass man sich kümmert um diese Dinge.
Wäre ein EU-Beitritt der Ukraine der richtige Schritt, um klare Grenzen zu ziehen? Oder
ich
kann
auf das noch antworten. Ich würde erstens mal sagen, dass ich jeden Tag E-Mails und Briefe bekomme von Menschen aus Deutschland, die sich dafür bedanken, dass Olaf Scholz mit ruhiger Hand hier führt. Und das ist gut und das ist richtig. Und das heißt, nicht alles zu geben, aber das zu geben, was die Ukraine braucht. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte Sie als Moderator wirklich daran erinnern, wenn einer hier in der Runde uns Demokraten als Faschisten bezeichnet, dass sie eingreifen, Das darf nicht stehen bleiben, denn das ist kein Wort, das man irgendwie so benutzen kann oder so benutzen kann, wie man will. Da haben Sie die Verpflichtung, sonst wird es zu beliebig bei uns. Denn es ist nicht so, dass Sprache beliebig ist. Und es ist das Thema alternative Fakten. Es wird oft so getan, als könnte man Fakten so oder so nennen und andere ist anderer Meinung und die Erde ist rund oder ist eine Scheibe. Sie haben die Verantwortung, es ist öffentlich-rechtliche Fernsehen. Sie haben die Verantwortung, dass jemand der demokratische Parteien, die SPD ist die älteste Partei innerhalb der EU, demokratische Parteien als Faschisten beschimpft. Da haben Sie dafür zu sorgen, dass wir da geschützt werden. Ja. Denn es sind SPDler gewesen, die auch im KZ gestorben sind. Durch solche Menschen.
Ich muss jetzt, glaube ich, nicht. Ich bin angesprochen. Also jetzt, Herr Brotschka. Also, Sie haben ja alle, und das ist das Konzept der Sendung, die Möglichkeit, alles zu sagen. Ich bin der Moderator, versuche diese Diskussion hier zu leiten. Und Sie haben die Möglichkeit, auf alles zu reagieren. Und jeder hat auch zu diesem Punkt die Möglichkeit, etwas zu sagen, wenn er das will. Und wer möchte, kann auch dazu jetzt was sagen.
Also in der Grundsatzfrage ist mir wichtig, dass wir uns bewusst werden, der 9. Juni ist ein historischer Tag. Wir können am 10. Juni in Europa aufwachen, Le Pen bei über 30%, PiS bei 30%, das ist angedeutet. Wir können in Europa aufwachen, wo das Parlament zwar demokratisch gewählt ist, aber ähnlich wie der amerikanische Kongress dysfunktional ist. Das heißt, nicht mehr funktioniert. Keine Mehrheit mehr zustande bricht, um eine Kommissionspräsidentin zu wählen. Und deswegen ist der erste Appell, ernst nehmen und im demokratischen Bereich wählen. Aber was mir wichtig wäre, ist, dass wir in den Menschen sagen, es geht nicht um Ja oder Nein zu Europa bei dieser Europawahl. Europa wird es auch am 10. Juni geben. Es wird auch am 11. Juni Europa geben. Es geht um die Frage, welches Europa das gibt. Und wenn wir eben über Sicherheit reden, dann habe ich heute beschrieben, dass die Grünen den Sicherheitsstärkungen auf europäischer Ebene die Zustimmung verweigert haben. Und wenn wir über Migration reden, dann muss ich halt sagen, dass die Frau Noichl dem Migrationspakt an der Außengrenze nicht zugestimmt hat. Den ersten Schritt, wo wir jetzt sagen, wir machen an der Außengrenze endlich, sorgen wir für Ordnung, dass die 60% Illegale, die bei uns in Bayern ankommen, die nie hätten einreisen dürfen, die nicht Flüchtling sind, und nicht Asylbewerber sind, dass wir die an der Außengrenze abweisen. Und deswegen gibt es klare parteipolitische Unterschiede. Und das entscheiden die Menschen
aus Sicht der Menschen, die das in Umfragen formulieren. Und auch dazu, weil wir jetzt zu diesem Thema kommen, auch ein paar Fakten für Sie.
Seit mehr als 10 Jahren ist sie eines der drängendsten Probleme der Europäischen Union, die Flüchtlingspolitik. Allein vergangenes Jahr sind aktuellen Schätzungen zufolge über 1 Million Menschen nach Europa geflüchtet. Nach jahrelangen Verhandlungen hat das EU-Parlament im April dieses Jahres dem Gesetzespaket zur EU-Asylreform zugestimmt. Das bedeutet eine Verschärfung der Asylregeln. Menschen aus Ländern, deren Anerkennungsquote für Asyl unter 20% liegt, sollen an der Grenze in Zentren festgehalten werden. Ihr Anspruch auf Asyl wird dann in einem Schnellverfahren geprüft. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, wird direkt abgeschoben. Die EU will überlastete Staaten wie Italien mit einem sogenannten Solidaritätsmechanismus wie Aufnahmeprogrammen oder Ausgleichszahlungen helfen. Und sie setzt verstärkt auf Flüchtlingsabkommen mit Drittstaaten. Zuletzt schloss sie eines mit dem Libanon. 1 Milliarde Euro soll zur Beschränkung von irregulärer Migration in das Land fließen. Die Hoffnung, die unrechtmäßige Einreise von syrischen Geflüchteten so zu verhindern.
Frau Noichl, Integrationspolitik, Asylpolitik. Und jetzt haben wir gesehen, es gibt einen Asylkompromiss, eine Asylreform auf EU-Ebene. Wie erfolgreich wird die sein? Werden weniger Menschen künftig kommen? Viele in Europa fühlen sich überfordert. Ist das das Ziel gewesen und wird der Effekt eintreten?
Ich glaube nicht, dass der Effekt eintritt. Denn momentan ist ja etwas, als Asylkompromiss wird etwas verkauft, das man sich so vorstellen könnte, als müsste man sich da unten eine Nummer ziehen, irgendwo in Libyen, wenn man einen Asylantrag gerne in Europa stellen möchte. Man hätte so ungefähr eine Nummer zu ziehen. Man ist in einem Aufnahmelager oder wie auch immer man das bezeichnen will und hofft, dort aufgenommen zu werden. Was ist aber, wenn nicht? Wenn nicht, dann gehen doch die Leute nicht wieder heim nach der Gambia oder die gehen doch nicht wieder heim in Senegal. Wenn die dort nicht aufgenommen werden, die gehen genau 200 Kilometer weiter oder 100 Kilometer, vielleicht auch nur 5 und sind weiterhin in Libyen und können eventuell in ein Boot steigen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Asylkompromiss, und deswegen habe ich auch mehrheitlich dagegen gestimmt, der besteht ja aus verschiedenen Paketen und deswegen bei bestimmten Paketen dagegen, bei bestimmten Paketen habe ich dafür gestimmt. Aber dieser Asylkompromiss bringt uns nicht weiter. Und wenn ich bei der EVP lese, und Sie haben es jetzt gerade ausgedrückt, dass das für Sie ja nur der erste Schritt ist, dieser Asylkompromiss, Ihr Ziel ist ja die Ruanda-Lösung. Und die Ruanda-Lösung bedeutet, wir verkaufen verkaufen Flüchtlinge gegen Geld an irgendwelche Staaten, wo sie nicht einmal hingehören. Also Menschen werden zusammengefangen, in ein Flugzeug gepackt, pro Person 100.000 Euro und werden nach Ruanda verkauft. Und ein anderes Wort kann man dazu nicht sagen. Wer als Christ hier sitzt, Herr Weber, als Christ und die Ruanda-Lösung noch gerade überhaupt in den Bereich der Möglichkeit zieht, da muss ich ganz ehrlich sagen, wird es bei mir hinten höher wie vorn.
Herr Weber, also, Sie sind angesprochen, Sie haben den Kopf geschüttelt, kommen wir gleich dran.
Also zunächst mal, wir Europäer, wir Bayern haben in den letzten 2 Jahren als Europäer 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Wir haben in der Syrien-Frage Millionen aufgenommen, in Bayern, in Deutschland, in Europa. Das heißt, die Diskussion über eine Festung Europa hat mit den Fakten überhaupt nichts zu tun. Das Problem ist eher, dass unsere Bürgermeister und Landräte draußen nicht wissen, wie es damit umgehen soll. Das ist die Realität draußen, die wir haben. Und vor dem Hintergrund, dass eben nach einem rechtsstaatlichen Verfahren alle die Menschen, die bei uns in Bayern ankommen, 60% weder Flüchtling noch Asylbewerber sind. Einfach schlicht illegal eingereist sind. Die hätten nie einreisen dürfen nach einer Grenzkontrolle. Und das ist unser Substanzproblem. Das heißt, die Diskussion über Flüchtlinge und Asyl steht nicht zur Debatte. Auch mit dem Migrationspakt bekennen wir Europäer uns zu diesen Prinzipien. Die stehen überhaupt nicht zur Debatte. Es geht um die Fragestellung, sind wir an der Außenstelle so stark, dass der Staat entscheidet, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden entscheiden, wer reinkommt. Das ist die Substanz.
Warum haben
und zu
Sie
der stehe ich auch. Und da sage ich nochmal ausdrücklich dazu, die Grünen, Frau Schulze, wird es gleich beantworten können, die Kollegin Baerbock in Berlin hat in der Abstimmungswoche aufgerufen, dem Asylpaket zuzustimmen. Die gesamte grüne Fraktion im Europäischen Parlament stimmt gegen diesen Kompromiss, den wir nach 8 Jahren Debatten jetzt erarbeitet haben. Und bei der SPD ist das Gleiche. Faeser stimmt zu im Rat und Frau Neuchel stimmt dagegen. Wir haben keine klare Linie von der linken Seite. Wir wissen, was zu tun ist und das heißt an der Außengrenze haben, jetzt endlich
verordnet. Sie haben bei Ihren Koalitionspartner in Berlin den Kopf kann schütteln und da auch schon die...
Genau. Ich sitze hier gut in der Mitte, darum nehme ich hier ganz klar die Mitte-Position ein. Ich glaube, wir müssen einfach die Fakten anschauen. Und das ist die, dass das individuelle Recht auf Asyl gilt und an dem wollen wir Grüne und werden wir nie rütteln. Und gleichzeitig gibt es teilweise eine Überlastung, beispielsweise von Kommunen in Bayern. Deswegen finde ich persönlich diesen Kompromiss in der Hinsicht gut, weil Europa gezeigt hat, wir sind als Europäische Union auf einmal handlungsfähig. Das Thema Verteilmechanismus ist endlich ein Schritt nach vorne gegangen.
Die gesamte grüne Fraktion in Brüssel hat dagegen
sehr
gestimmt.
Ich wurde jetzt gerade gefragt, lieber Herr Weber,
wie ich dieses Thema finde.
Darum darf ich kurz noch ein bisschen ausführen. Das heißt, das finde ich diesbezüglich gut. Und gleichzeitig weiß ich als Grüne, als Bürgerin dieses Landes, dass wir Zuwanderung nach Europa, nach Deutschland brauchen, weil wir eine alternde Gesellschaft sind, weil wir Fach- und Arbeitskräftemangel überall haben. Aber das individuelle Recht auf Asyl bedeutet ja nicht, dass jeder bleiben kann, sondern dass man das Recht hat auf eine rechtsstaatliche Prüfung. Und wenn man diese nicht bekommt, muss man auch Deutschland oder Europa wieder verlassen. Und warum Grüne im Europaparlament nicht gegen alle Pakete dort zugestimmt haben, war zum Beispiel, weil wir das Thema, dass Kinder in haftähnlichen Zuständen in Art Lagern aufbewahrt werden können, für nicht zielführend und für falsch halten. Leider hatten wir dort als Deutschland nicht die Mehrheit in der Europäischen Union. Dafür hat sich auch Annalena Baerbock und die Bundesregierung eingesetzt. Und ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Dass wir beim Thema Migration und Integration was machen müssen und vor allem auch für eine gerechte Verteilung sorgen müssen und gleichzeitig Zuwanderung in einem alternden Kontinent auch als Chance begreifen müssen. Die beiden Sachen schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Und deswegen habe ich hier ganz klar die Mitte-Position.
Okay, jetzt... Wo haben Sie die Position bezogen, Herr Proschka?
Naja, also ich bin auch gegen eine Ruanda-Lösung. Da muss ich tatsächlich der Kollegin recht geben. Das ist katastrophal, wenn man sowas macht. Aber man muss halt einfach auch sehen, dass man Deutschland hat in fast jedem Land der Welt eine Botschaft. Es besteht immer die Möglichkeit, Asyl in der dortigen Botschaft zu beantragen. Und wenn es einen genehmigt wird, was leider oder Gott sei Dank sehr, sehr selten ist. Die Quote liegt, glaube ich, bei 0,8, 0,9% der Asylanträge, die genehmigt werden. Das ist ja, was hier nicht gesehen wird. Also die Illegalen sind die Zahlen noch viel, viel höher, als Sie genannt haben. Aber für Abschiebungen ist ja das Bundesland zuständig, in dem Fall Bayern. Da regiert ja der Herr Söder. Aber Bayern ist leider sehr, sehr schlecht, was Abschiebungen betrifft. Jetzt findet zwar die Union wieder die Themen, aber dass die Union auch die Schuld daran hat, dass wir die Probleme eigentlich erst haben. Dank Merkel mit der Grenzöffnung hätte sie die 40.000 aus dem Bahnhof aufgenommen.
Es war keine Grenzöffnung, es war nur keine Grenzschließung, bitte auch dort bei den Fakten
bleiben. Wenn die Grenzen wieder geschlossen hätte, dann wäre sie der Held gewesen. So haben wir jetzt ein Riesenproblem. Und jede Gemeinde in diesem Land hat irgendwo eine Unterkunft, wo Migranten, Flüchtlinge oder Asylbewerber sitzen. Und das finde ich für katastrophal. Ich kenne diese Lager. Die Leute sind eingepfercht. Und dass die Leute, wenn sie zu 80, 100, 120 irgendwo eingeschlossen sind, irgendwann aggressiv werden, das ist ja ganz normal. Und deswegen muss man ja auch dafür sorgen, dass die Leute, die kein Bleiberecht haben, da auch wieder zurückgeführt werden. Abgeschoben, ja. Und es hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber wer hier nicht bleiben darf, muss heim, sorgt auch für mehr Wohlstand im eigenen Land.
Okay, Frau Singer, im vergangenen Jahr wurden über 300.000 Erstanträge auf Schutz in Deutschland gestellt, eine Steigerung von 50% im Vergleich zu 2022. Wie ist das noch zu schaffen, fragen sich manche.
Das stimmt, wie ist das zu verschaffen? Ich bin selber in der Kommunalpolitik und ich weiß, was berichtet wird. Landräte und Kommunen sind überfordert, das ist der Punkt. Und darum sehe ich, auch mit Blick auf diese Wahl, ist für sehr wichtig an, dass Europa hier reagiert. Dringend notwendig. Wenn man mit den Menschen draußen spricht, das ist die Sorge, es kommen zu viele Menschen, hält unser Sozialsystem das aus? Und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir ein System haben, bei jeder, in dem jeder, der nicht selber für sich sorgen kann, indem man den mitnimmt und wenn jemand Asyl braucht und wenn jemand um Leib und Leben fürchten muss, dann nehmen wir den auf. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Menschenwürde und die Menschlichkeit ist oberstes Gebot. Aber ich bin auch dafür, dass man an den Außengrenzen schaut, wer darf rein und wer nicht. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann befürchte ich diese Wahlergebnisse, die der Herr Weber angesprochen hat. Das spreche ich so aus, weil das ist das, was mir draußen, wenn ich mit den Menschen in unserem Land spreche, begegnet. Und das ist Fakt und mit dem müssen wir umgehen. Und das ist nochmal, Menschenwürde, Menschlichkeit ist oberstes Gebot. Aber wir müssen auch nach außen das Zeichen setzen, dass sich nicht alle auf den Weg zu uns machen können. Wir haben vom Bauverband ein Projekt in Kenia, von Bäuerin zu Bäuerin. Uns ist es wichtig, den Menschen eine Perspektive zu geben, sich dabei zu unterstützen, in ihrer Heimat was anzupacken, sich was aufzubauen. Und mir wird oft rückgemeldet von den Frauen, mit denen wir zu tun haben, die sagen, eine Nichte von mir, ich kenne jemanden, die sind in Deutschland und sind da. Und ich denke mir, die brauchen kein Asyl, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist ein Signal, das müssen wir senden. Das ist nicht einfach, aber ganz ehrlich, das hält unser soziales System nicht aus.
Und die zentrale Frage ist,
diese Verantwortung haben wir auch.
Das ist die
Politik hat Verantwortung und nicht alle Dinge sind für alle schön.
Wer löst es jetzt? Wer löst es jetzt? Wir haben 8 Jahre gestritten in Europa, zwischen Ost und West, Süd und Nord. Wir haben 8 Jahre gestritten.
Wirklich, Herr Weber,
und jetzt hatten wir einen Kompromiss am Tisch liegen. Jetzt haben wir einen Kompromiss am Tisch liegen von 27 Staaten, von den demokratischen Parteien in der Mitte, die das unterstützt haben. Auch die Sozialdemokraten haben es unterstützt, außer Frau Neuchel, aber alle haben es unterstützt. Also insofern, wenn ich sehe, dass es da einen breiten Konsens gibt, in so einer wichtigen Frage, nach 8 Jahren Streit, wo Faeser zustimmt und Meloni zustimmt, wo die ganze Bandbreite zustimmt, dann muss man doch sagen, jetzt übernehmen wir Verantwortung und versuchen den Schritt. Das ist keine Lösung, die vielleicht alle Probleme löst, aber es ist ein guter Schritt. Und ich muss schon festhalten, die in so einer Situation, wo sich Le Pen und die AfD und alle gefreut hätten, wenn dieser Pakt gescheitert wäre, wer sich dann verweigert, so einen breiten Konsens nach 8 Jahren eben nicht mitzutragen, der trägt ein Stück weit Verantwortung, dass wir die Falschen stärken.
Das eine ist das, die europäische
wo ich sage, wer will Lösungen und wer ist Opposition.
Da haben wir jetzt viel darüber gesprochen, aber Frau Neuchel, im Oktober hat der Bundeskanzler Scholz angekündigt, im größeren Stil abschieben zu wollen. Eine Abschiebewelle ist jetzt bislang nicht zustande gekommen. Warum nicht?
Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass die Verfahren beschleunigt werden müssen. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich schaue mal in diese Richtung jetzt, dass man natürlich trotzdem noch bei rechtsstaatlichen Verfahren bleibt, dass es auch weiterhin Klagerechtmöglichkeiten gibt. Aber dass man trotzdem, es kann nicht sein, dass man 8, 9 oder 10 Jahre in einer Duldung verharrt. Das ist für diese Menschen auch eine Katastrophe. Und das hat er in diesem Zusammenhang gesagt. Das ist nicht als großer Abschiebebahnhof gedacht gewesen, sondern um deutlich zu machen, dass wir hier einfach schneller werden müssen. Ein Punkt, und da möchte ich vor allem Sie ansprechen von den Freien Wählern, weil ich hoffe, dass wir da auf der gleichen Seite stehen. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und über das wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Und das ist genau unsere Agrarpolitik. Unsere europäische Agrarpolitik erzeugt leider oftmals auf der anderen Seite der Welt Armut. Weil wir zum Beispiel durch Soja-Import, Fleisch-Export, woanders sogar Länder dumpen, die dort selber Fleisch produzieren könnten. Aber unser Fleisch mehr oder weniger dort auf den Markt kommt. Das heißt für mich, 2015 haben alle Parteien über das Thema Fluchtursachenbekämpfung gesprochen. Nämlich, dass die Menschen daheim bleiben können, wenn sie wollen. Und jetzt hört man nichts mehr davon. Warum hört man nichts mehr davon? Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir den Migrationsdruck, der in den Ländern entsteht, dass wir da die Luft rausnehmen.
Sie können gerne noch mal darauf reagieren, weil also, ich höre, dass Sie zeitlich noch weiter hinten sind.
Ich denke, das mit dem Fleisch, das ist einmal die Diskussion mit dem Geflügel, das ist lange her, da hat sich viel verändert. Und ganz ehrlich, ich komme aus der Landwirtschaft. Wir müssen doch in den Regionen, wir haben ein Drittel Grünland, da kann ich nur Tierhaltung machen. Und ganz ehrlich, wir müssen in den Regionen das erzeugen, was wir haben. Und die Versorgung mit Fleisch ist ein Thema. Also das ist nochmal auf einen anderen. Wir sind ja gerade dabei, bei uns die Tierhaltung abzuschaffen und uns Fleisch aus Argentinien zu besorgen. Wir haben ja ganz andere Sorgen. Also das, was Sie gerade ansprechen, das ist ein altes Thema. Aber nochmal, wir haben viele Menschen bei uns, die nicht wissen, dürfen sie bleiben oder müssen sie zurück. Und wir haben diese Aufgabe, diese Menschen zu integrieren. Das ist ja mal eine Aufgabe, von der spricht niemand. Alle, die da sind und die auch bei uns bleiben, und viele sind ja, wollen sich integrieren, viele haben Freude dran, viele sind auch anerkannt bei ihren Arbeitgebern und die Arbeitgeber setzen sich ein, dass sie bleiben dürfen. Auch da muss man hinschauen und da muss man Lösungen suchen.
Okay. Also, genau, aber da hat ja die Ampel positive Signale gesetzt mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, dass man aus dieser Dauerduldung rauskommen kann, wenn man einen Arbeitsvertrag hat, dass man hier zu Steuerzahlern werden kann. Wir brauchen dringend Arbeits- und Fachkräfte und auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gezielt Leute nach Deutschland holen, wo wir noch einen Bedarf haben. Und das sind ja positive Entwicklungen. Wo ich Ihnen absolut recht gebe, ist bei einer besseren Integration. Da hat der Freistaat Bayern noch einige Hausaufgaben zu tun. Stichwort Sprachkurse, Stichwort Leute schneller in die Arbeit zu bekommen. Aber das ist heute nicht Thema. Ich wollte noch mal auf die Fluchtursachen eingehen. Wir haben jetzt über viel geredet, aber wir haben über die entscheidende Frage noch nicht geredet. Die Klimakrise. Die
da kommen wir auch gleich.
Ja, und das war nicht ist abgesprochen.
Nein, es war nicht abgesprochen. Aber das ist wunderbar. Jetzt machen wir nämlich folgenden Schritt. Sie dürfen jetzt schweigen, aber dürfen so die Hand heben oder auch so in einer Schnellfragerunde. Da sind Sie alle gleichzeitig zu sehen. Das heißt, Sie sollten es auch wirklich gleichzeitig machen. Es gibt ein paar Fragen. Und die erste wäre, sollte es in der EU zu wichtigen Themen Volksentscheide geben? Bitte, Ihr Zeichen. So, da gibt es ein paar auch, ja, Herr Weber macht so einen halben Daumen, aber gut. Sollte die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnehmen? Okay, eindeutig alle Daumen nach unten. Sollte die EU weiter nach Osten erweitert werden, also Stichwort Ukraine, Moldau, Georgien?
Ja, dann, wenn es soweit ist.
Okay, dann, ein bisschen gespaltenes Bild. Sollte das Europäische Parlament weiterhin zwei Standorte haben, nämlich in Straßburg und in Brüssel? Ui, da muss was geändert werden, scheint es. Und letzte Frage. Zum ersten Mal dürfen 16-Jährige, haben wir auch hier im Publikum, das Europaparlament wählen. Sollte das auch bei Bundes- und Landtagswahlen in Deutschland möglich sein, werden die sicherlich gerne wissen wollen. Auch da ein gespaltenes Bild. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Klimawandel. Vielen Dank nochmal für die Zwischenmoderation. Also, Klimawandel, wir erleben auch in Europa Trockenheit, Dürren, Extremwettersituationen. Und wir kommen ja vom Thema Flucht. Und da wird es wahrscheinlich, sagen viele Experten, auch Bewegungen weiter nach Deutschland geben, weil sich woanders das Klima noch dramatischer ändert. Und jetzt gibt es aber einen Klimaplan der EU von der Leyen vorgestellt, der Kommissionspräsidentin. Dazu auch ein paar Fakten.
Es ist eines der ambitioniertesten EU-Projekte von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bis 2050 will sie dafür sorgen, dass Europa klimaneutral wird. Das heißt, ab dann dürfen in der EU nur noch so viele Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, wie sie Wälder, Gewässer und Böden aufnehmen können. 30% der EU-Gesamtausgaben sollen bis 2027 in Klimaprojekte fließen. Laut Europäischer Umweltagentur sind die Treibhausgasemissionen zwischen 2021 und 2022 gesunken um 2%. Ein kleiner Erfolg. Umweltverbände und Klimaaktivisten drängen jedoch darauf, schon bis 2040 klimaneutral zu werden. Also 10 Jahre vor dem Ziel, das die Kommissionspräsidentin gesteckt hat.
Frau Schulze, es gibt schon seit 2019 den Green Deal der EU, hat den Plan, bis 2050 die EU klimaneutral werden zu lassen. Reicht das aus Ihrer Sicht aus oder ist es angesichts der Entwicklung Klimawandel zu langsam?
Unser Zeitfenster zu reagieren wird immer kleiner und deswegen ist Tempo jetzt angesagt. Und deswegen, Herr Weber, schaue ich Sie an, macht es mir Sorgen, dass von Ihrer Parteifamilie, so nehme ich das wahr, Bestrebungen sind, Umweltstandards, Klimaschutzmaßnahmen eher zurückzudrehen. Und ich kann Sie davor nur massiv warnen, weil die Zukunft wird die klimaneutrale Wirtschaft sein. Wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, wenn wir gute, sichere Jobs erhalten wollen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben möchten, dann müssen wir den Green Deal weiter fortschreiben. Und zwar in allen Sektoren, von Agrar über Energie zum Thema Mobilität. Und das, und jetzt komme ich wieder zur positiven Zukunftserzählung. Das kann doch genau das Thema sein, wo wir als Europäerinnen und Europäer zeigen, mit grünen Ideen schreiben wir schwarze Zahlen. Wir schützen das Klima, wir schützen unsere Heimat Europa für die Kinder, für die Enkelkinder, für uns. Wir gehen in Klimaanpassungen und in Klimaschutz hinein. Und da hätte ich gerne von Ihnen hoffentlich ein klares Bekenntnis, wie Sie das sehen, und vor allem eine klare Aufforderung von mir an Sie, das auf keinen Fall aufzuweichen, sondern lieber ein bisschen ambitionierter zu werden. Unsere Erde, Europa und unsere Kinder und wir brauchen das.
Herr Weber.
Ich bin 51 Jahre alt und für meine Generation, übrigens, ich bin Umweltingenieur von meiner Qualifikation, ich habe das studiert, und ich sage, für meine Generation ist es das Schicksalsthema schlechthin, die Frage, den Klimawandel zu stoppen. Und wir sind stolze Europäer. Unter Führung von Ursula von der Leyen übrigens, hat die EVP zwei Frauen in der Spitze Europas, weil die Frau Reuchel das vorher gesagt hat, mit Roberta Metsola, mit Ursula von der Leyen. Da sind wir stolz drauf, dass Frauen prominente Rollen bei uns haben. Und Ursula von der Leyen hat es geführt. Sie hat den Green Deal vorgeschlagen. Eine Christdemokratin hat den Green Deal vorgeschlagen. Und wir als Fraktion, haben bei 45 von 50 Green Deal-Gesetzen zugestimmt. Aber es gibt auch Streit in der Sache. Und ich nenne ein konkretes Beispiel. Es gab eine linke Mehrheit bei uns im Europäischen Parlament, die den Verbrenner verboten hat, die den Otto- und Dieselmotor verboten hat. Sie können heute bereits in München, in Nürnberg an Tankstellen einen Treibstoff tanken, mit dem Sie 90% klimaneutral fahren. Der ist aus Altfetten und Altölen gemacht, mit dem Sie fast klimaneutral heute schon Ihren Diesel betreiben können. Warum muss der Politiker festlegen, mit welcher Technik ich bestimmte Ziele erreiche?
Also das sagt ja Ihr Parteivorsitzender. Ich darf die Frage die Zwischenfrage stellen. Sie kommen alle dran. Klar, Herr Potschka. Also Ihr Parteivorsitzender, Herr Söder, hat ja genau zu dem Thema Verbrenner aus ab 2035 gesagt, dass er dagegen ist. Ja? Zulassung von Neuwagen mit Verbrennermotoren ab 2035 will die EU verbieten. Und ist das auch Ihre Meinung?
Also, wir haben vor zwei Jahren, als die Gesetzgebung anstand, als Gesamtfraktion, nicht nur als CSU, sondern die gesamte Europäische Volkspartei, gegen das Verbrenner ausgestimmt. Das war unsere Position. Technologieneutral. Ich habe dafür gestimmt, dass wir ab 2035 kein Auto mehr zulassen, das CO2 emittiert. Das ist das Ziel, das wir politisch definieren. Und da sind wir geeint. Aber die Technik dann zu regeln, damit schenken wir den Chinesen und den Südamerikanern eine deutsche Ingenieurstechnologie.
Sind wir auch hier geeint in der Runde bei dieser Frage, würde mich interessieren. Das heißt, für jeder ganz kurz mal.
Natürlich brauchen wir das Verbrenner aus 2035. Und vor allen Dingen braucht die Wirtschaft, dass nicht jemand auf dem Beifahrersitz sitzt und das Navi ständig umprogrammiert. Die Wirtschaft hat sich jetzt darauf eingestellt, dass 35 das Verbrenner aus ist. Und ich habe das Gefühl, der Herr Söder fährt immer mit und hat ständig die Hände im Navi der Wirtschaft. Ja, der programmiert um und der programmiert um. Die Atomkraft soll wieder kommen, das Verbrenner aus soll. Die Wirtschaft braucht Zuverlässigkeit.
Okay, bleiben wir beim Verbrenner aus.
Der Herr Söder soll bitte aussteigen.
Kleine Runde, wie sieht es aus bei Ihnen?
Also ich sehe das so, wenn wir einen Verbrenner haben, der CO2-neutral fährt, wieso machen wir es dann nicht? Wir wissen doch auch mit der Energie, also wir sind ja nicht so sicher, ob wir die Grundlastfähigkeit haben. Und von daher, Sigi, wieso soll man eine Technologie, die wunderbar funktioniert, wieso soll man die aus... Wieso?
Ich möchte, dass die deutsche Automobilindustrie weiter stark ist und eine Zukunft hat, weil hier viele wichtige Jobs und sichere Jobs dranhängen. Und dafür stehen wir im globalen Wettbewerb. Und Herr Weber, wenn Sie jetzt wieder zusammen mit Herrn Söder das Hü und Hott beim Thema Autos machen, dann verunsichert das und dann stärkt das nicht die bayerische Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Deswegen ganz klar, hören wir bitte auf, immer in der Vergangenheit wieder rumzureden, vielleicht doch was verändern oder nicht. Es gab einen klaren Beschluss und die Aufgabe ist jetzt, für genug erneuerbaren Energienstrom zu sorgen, für ein gutes ausgebautes Ladesäulennetz, damit wir auch genug Wasserstoff herstellen können, für zum Beispiel klimaneutrales Fliegen. Bitte diskutieren wir doch über das, was wir bis 2050 schaffen müssen, und hängen wir nicht, so wie Sie jetzt wieder, in der alten Vergangenheit fest, was keine Zukunft ist. Darum nach vorne schauen, die richtigen Weichen stellen, und dazu gehört das Verbrenner aus 2035
dazu. Okay, Verbrenner aus, wie sieht es bei Ihnen aus?
Definitiv nie. Das Einzige, was wir in Deutschland brauchen und Europa brauchen, das ist Umweltschutz und nicht die Klimahysterie. Wir müssen Bäume pflanzen und nicht Bäume roden für komische Windräder, die die Umwelt zerstören. Zukunft liegt da in der Kernkraft.
Wollen Sie die Klimakrise einfach laufen lassen, weil Sie sagen, den Klimawandel, an dem müssen wir uns anpassen, aber dagegen vorgehen?
Ich kann das, die Änderung nicht verändern als Mensch. 4% liegt an der Menschheit, der Veränderung des Klimas. Wir brauchen Umweltschutz, da pflanze ich lieber
ein paar Bäume. Wir checken das in unserem Faktencheck.
Ja, das können Sie ruhig checken. 4%, 96% davon macht die Umwelt selbst. Und CO2
ist ein Leben. Sie zweifeln den menschengemachten Klimawandel an. Ja. Das ist ein ganz schön starkes Stück.
Und die Erde ist eine Scheibe.
Ja, und Sie sind Faschistin.
Also bitte, also jetzt, das nehmen Sie jetzt
sofort zurück. Nein, ihr Nazi zu mir gesagt, da haben Sie auch nichts gesagt. Also ganz
nein,
ruhig.
Also sorry. Er Nazi sagt, sagen Sie zu mir.
Sorry, es geht hier genau um das Thema, diskutieren wir anhand von Fakten oder nicht. Und Sie machen die ganze Zeit eine Ablenkungsmanöver, das nennt man Whataboutism. Und genau das machen Sie. Sie sagen alternative Themen und tun so, wie als wäre das die Wissenschaft. Aber in einer Demokratie ist das Entscheidende, dass wir anhand von wissenschaftlichen Fakten, dass das die Grundlage ist, und wo wir uns treffen und dass wir dann vielleicht unterschiedlich eine Meinung haben können und gemeinsam um die beste Idee ringen. Das ist okay. Aber das, was Sie machen, ist schäbig,
nein,
weil Sie
erste,
die Wahrheit nämlich immer drin verdrehen.
Und das zwar ist von Herrn Weber als Nazi. Das können Sie noch nachschauen. Aber 4%, 4%
von davor, CO2 Begriffe, die aus der Nazi-Zeit stammen, in dieser Runde hier also wir, mit Faschisten gegen demokratische Parteien anzuwenden.
Das, was ich angesprochen habe, fand ich klasse.
Sie haben mich persönlich angesprochen, der Herr Weber hat mich persönlich angesprochen.
Nur und jetzt sind wir aber beim Thema Klimawandel, auch wenn das jetzt wirklich eine Eruption gerade war in der Diskussion, glaube ich schon auch.
Mir ist nur eines wichtig, wenn wir über die Verbrennerfrage reden, dann reden wir nicht über eine alte Technologie, sondern da geht es um Tausende, Zehntausende von Arbeitsplätzen bei uns in Bayern. Und die Frage geht es. Und das können dann die Wähler gerne entscheiden, ob sie die abschaffen wollen oder ob sie in die Zukunft gehen wollen. Einer der wettbewerbsfähigen Dieselmotoren wurde jetzt in China vorgestellt. Das heißt, die investieren in diese Technologien, weil sie daran glauben,
sie
dass
das
geht.
Und wir schaffen es politisch ab.
Und ich sage mal, eines muss ich noch sagen, weil die Freien Wähler auch hier sind. Die Freien Wähler sind Mitglied der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. Und die liberale Fraktion hat gegen den Verbrenner gestimmt, nicht die Freien Wähler Abgeordneten.
Aber jetzt müssen wir ein bisschen auf die Fraktion. Zeit achten.
Insofern müssen wir auch durchsetzungsfähig sein auf europäischer Ebene.
Stoppuhr jetzt auch wieder das Thema weiterführen. Danke, Herr Weber.
Ich denke, die Wissenschaftlichkeit ist die Basis und auch die Naturgesetze. Und manche tun ja so, als könnten sie Naturgesetze außer Acht lassen oder die Wissenschaftlichkeit. Und für mich ist es eines klar, wenn wir es nicht einmal schaffen, hier bei uns die Stromtankstellen dementsprechend aufzubauen, dass die Stromautos überall tanken können. Wenn Sie immer von Technologie offen sprechen, sollen wir dann 10 verschiedene Tankstellenarten haben. Bayern schafft ja nicht mal eine Art, nämlich die Stromtankstellen einzuführen. Das bedeutet, Technologieoffenheit bedeutet, dass die Industrie mit angezogener Handbremse fährt. Denn sie wartet immer noch, was passiert. Und sie hofft immer noch, dass manche dann kurz vorm Wahlkampf, und der nächste Wahlkampf steht in 5 Jahren wieder auf der Matte, dann wieder versprechen, der Verbrenner darf länger sein.
Ihre Bundesregierung hat dafür gesorgt,
dran, Herr Weber,
dass wir den größten Einbruch bei Elektroautos
haben. Deswegen werde ich den Wortbeitrag jetzt noch fortführen.
Weil Sie die Förderung von Elektroautos
bitte noch ausreden lassen. Bitte.
Sehr gerne, bitte.
Ich bin froh, dass wir nicht verheiratet sind, Herr Weber.
Da haben wir uns absolut einig, der einzige Punkt heute.
Aber ich denke, es ist eindeutig und klar, ein Netz aufzubauen, ein Netz zum Tanken, und zwar europaweit, dass ich mit einem Auto, mit einem Stromauto auch bis nach Spanien fahren kann oder sonst wohin. So ein Netz aufzubauen, ist eine ganz große Kraftanstrengung. Wer von Technologieoffenheit spricht, spricht davon, dass er mehrere Netze aufbaut innerhalb Europas. Und das werden wir nicht schaffen. Wir werden nicht es schaffen, mehrere Netze. Von daher, für mich ist ganz klar, die Stromauto ist die Zukunft. Und wer am Alten festhängt, hängt am Alten fest.
Jetzt machen wir noch mal ganz kurz eine Runde, bevor wir, es wird spannend, ne? Hier so eine... Eine Losbude quasi, haben eine gläserne. Aber Atomkraft, das können wir jetzt stundenlang wahrscheinlich diskutieren. Aber vielleicht können Sie auch noch mal, vielleicht können wir auch noch mal alle zeigen, jetzt mit Daumen hoch oder Daumen runter, soll Deutschland wieder in die Atomkraft einsteigen?
Okay. Dafür gesorgt, dass so zwei
und in sagen, Ihre Wahlkreise kommen dann, in Ihre Wahlkreise kommt dann der Atommüll.
Bitte,
oder?
Gern.
Herr Weber,
ja. Sogar bei
Ihnen in der Nachbarschaft. In die Nachbarschaft packt man dann den Atommüll.
Das ist okay. Auch wir
ich wusste, dass das ein Thema ist, das wir ganz lange diskutieren. Deswegen habe ich nur den Daumen genommen, damit es nicht. Aber jetzt, Sie wollen alle wissen, was da drin ist. Und da sind ein paar Fragen drin. Und jeder darf sich eine ziehen. Das sind unterschiedliche Fragen. Und vielleicht fangen Sie mal an, gehen wir einfach die Runde darum und mal schauen, was draufsteht. Sie dürfen es auch gleich beantworten, wenn es geht, kurz.
Ich muss mir erst mal lesen, gut, dass ich mir Brille dabei habe.
Wir dürfen es auch weitergeben, dann ist das ein bisschen partnerschaftlicher hier.
Sollte es einen EU-weiten Mindestlohn geben, wäre grundsätzlich nicht schlecht, aber ich glaube, dass sie aufgrund der verschiedenen Wirtschaftsstärken sehr, sehr schwierig ist. Wenn ich gucke, in der Tschechei haben wir irgendwo 2,60 bis 3 Euro, bei uns haben wir 12 Euro knapp 50. Die Ampel will ja 14 Euro und ich glaube, grundsätzlich, wenn es ginge, ja, aber ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist.
Also in der Länge bitte jeder. Okay. Jetzt sind wir gespannt. Was haben Sie? Nicht zwei auf einmal.
Sollte die chinesische Social-Media-Plattform TikTok in der EU verboten werden? Es war tatsächlich so, in unserem Wahlprogramm haben wir sehr darüber diskutiert und wir haben uns der Jugend gebeugt, dass es nicht verboten wäre.
Nutzen so, Sie selbst TikTok?
Nein, ich bin nicht auf TikTok. Ich habe zwar mal, glaube ich, einen Account, aber ich glaube, dass ich nichts drauf habe. Also ich schaue auch nicht rein. Genau. Genau.
Okay. Noch nicht ziehen, Sie dürfen sich noch nicht darauf vorbereiten.
Sollte der Euro in allen EU-Mitgliedsländern eingeführt werden? Der Euro ist die Währung der Europäischen Union, so steht es in den Verträgen. Und deswegen ja, wir wären stärker. Durch die Einführung des Euros sind wir in der Welt draußen ökonomisch mächtig. Den größten Binnenmarkt, den wir haben, und die zweitgrößte Währung nach dem Dollar hat Europa in der Hand. Ökonomisch sind wir Superpower in der Welt draußen. Das macht uns stark und das müssen wir auch politisch und militärisch werden.
Da würde ich sogar klatschen, Herr Weber.
Bitte. Dankeschön.
Sollte es in der EU ein einheitliches Steuersystem geben? Das ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob ich das in Kürze abhandeln kann, aber dass wir sozusagen dafür sorgen sollten, dass die EU genug finanzielle Mittel auch hat, um die gemeinsamen Aufgaben klar und deutlich anzugehen, vor denen wir stehen, von Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis zur Demokratie sichern, da von mir ein klares Ja.
Gut, letzte Frage, aber nicht den letzten oder die letzten beißen die Hunde, sondern
nein,
einfach was übrig geblieben.
War ganz, ganz fair, das ist ganz fair. Ich brauche bloß meine rote Brille dazu. Brauchen wir europaweit einheitliche und günstige Bahntickets? Ja! Wir brauchen erst einmal gleiche Spurbreiten bei der Bahn. Das wäre schon mal wunderbar, weil dann könnte nämlich die Bahn europaweit fahren. Und dann wäre es einfach super, 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 sich als Europäer und Europäerin fühlen zu können, wenn man so ein Ticket in der Tasche hat. Wäre ich sofort dafür.
So, und jetzt geht's weiter. Und zwar mit einem Thema, das natürlich extrem wichtig ist, ganz viele Menschen interessiert, die Wirtschaft in Deutschland, in EU. Deutschland war der starke Mann in Europa, ist aber nicht mehr so.
Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Statt der ursprünglich prognostizierten 1,3% soll das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im laufenden Jahr nur noch um rund 0,3% wachsen.
0,3% ist natürlich nichts, mit dem wir zufrieden sein können.
Zwar wuchs die Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres leicht. Laut Experten lag das an Bauinvestitionen und steigenden Exporten. Trotzdem steht Deutschland im internationalen Vergleich schlecht da. Es hat die schwächste Wachstumsprognose innerhalb der 7 führenden westlichen Industriestaaten. Die Gründe für den Abschwung sind vielfältig. Experten bemängeln strukturelle Probleme. Manche warnen sogar vor einer drohenden Deindustrialisierung. In einer aktuellen Umfrage des Münchner IFO-Instituts beklagen Ökonomen unter anderem hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und mangelnde Digitalisierung. Den Standort Deutschland bewerten sie im internationalen Vergleich nur mit der Schulnote 3,4. Gerade noch befriedigend.
Ja, und die 10 Millionen Wähler in Bayern, Wählerinnen und Wähler, die jetzt bald zur Wahl gehen können, die interessiert das Thema Wirtschaft. Und die fragen sich, wie wichtig ist denn Europa für die deutsche Wirtschaft, Herr Weber?
Fundamental. Wir sind Exportregion, gerade wir Bayern leben vom Export. Nicht bloß BMW, Audi und Siemens, die Großen, sondern auch unsere Landwirtschaft. Ich habe bei mir im Bayerischen Wald eine Molkerei, die einer der größten Mozzarella-Hersteller Italiens ist. Also davon leben wir. Wir haben tolle Produkte in Bayern, die wir in ganz Europa verkaufen. Und wenn wir keinen Euro hätten, hätten wir die Währungsrisiken wieder mit der Lira. Wir würden viel, viel Geld verlieren. Deswegen, die Europäische Union heute ist unsere Wohlstandsgrundlage. Aber wir müssen sie stärken. Wir müssen sie in die Zukunft führen. Weil das Modell, das wir derzeit haben, das wir auf Export basieren, gerade Welthandel, ist unter Druck. Wir erleben das mit den Chinesen, die mit Dumping kommen, mit billigen Autos kommen, mit billigen Wärmepumpen kommen, unsere Zukunftsmärkte kaputt machen wollen. Deswegen muss sich Europa auch schützen können, was Ursula von der Leyen die Tage auch im Gespräch mit Xi deutlich gemacht hat. Auch Zölle, wenn notwendig, unsere Industrie schützen, wenn es darauf ankommt. Und ich sage auch dazu, wir müssen offen sein für Welthandel, in die neue Welt hinausgehen und weitere Handelsverträge abschließen. Nur dann werden wir unseren Wohlstand halten können.
Wichtiges Thema, Wohlstand in Europa, Wohlstand in Deutschland. Herr Protschka, die EU ist das der Garant dafür.
Der Einspieler hat ja gezeigt, dass Deutschland der Verlierer ist in dieser EU. Das sagen ja auch die Target-2-Solden, dass der deutsche Steuerzahler aufkommen muss für alle Schulden, die ausländische Banken bei uns machen, aufgrund, weil der BMW, der Mercedes, der Audi in irgendein anderes Land verkauft wird. 1,2 Billionen Euro sind mittlerweile in Target-2-Solden, für die der deutsche Steuerzahler aufkommen muss, wenn die Währung zusammenbricht. Und man sieht
wir
ja,
haben der Euro-Krise dass man gewonnen. Wir haben verdient mit der Euro-Krise.
Ja, ja, das, die Griechen, wir haben verdient, das sehen Sie, wir müssen Griechen länger arbeiten als alle anderen.
Zurückgezahlt.
Wir haben wir müssen alle länger arbeiten als die anderen. Wir haben die schlechteste Rente oder sehr schlechte Rente in der ganzen EU. Wir haben, den schlechtesten Wachstum hier in der EU, wie Sie sehen, Wirtschaftswachstum. Also die EU schadet Deutschland, was das betrifft, weil wir vorher mal fragen, mit dem Mindestlohn war, der Wunschgedanke wäre natürlich schön, wenn alle in Europa, nicht in der EU, in Europa, dieselbe Arbeit hätten, denselben Standard hätten, auch dieselbe Steuerpolitik hätten und alles und vielleicht auch dieselbe Sprache, dann könnten wir vielleicht damit drüber reden, sich enger zusammenzuschließen. Aber da das nicht gegeben ist, muss man, so wie der europäische Gedanke war, eine Union der Vaterländer, da müssen wir wieder hin, alle zusammen mit ja offenen Grenzen.
Und genau.
Die Frage wurde mal wieder nicht beantwortet. Alles Mögliche wurde zusammengeschmissen. Ich möchte die Frage beantworten. Europa ist fundamental für den Wohlstand und für die Wirtschaft, auch in Deutschland. Exportnationen, Handel, die Austausch miteinander, Forschung, all das, das würde nicht gehen, wenn wir als Deutschland isoliert und alleine wären. Und darum ist es so entscheidend, um den Wohlstand zu wahren, dass wir ihn klimaneutral umbauen, dass wir den Green Deal weiter vorantreiben. Das ist jetzt unsere große Aufgabe. Und dazu gehört, weil es immer so abstrakt, Wirtschaft stärken, für die Infrastruktur zu sorgen, also 100% erneuerbare Energien, weil unsere Unternehmen brauchen saubere, bezahlbare Strom, Fach- und Arbeitskräftemangel in den Griff zu bekommen, massives Thema und natürlich auch Digitalisierung und Entbürokratisierung. Das sind die großen Aufgaben, um die Wirtschaft in Deutschland und in Europa zu stärken.
Also ich bin voll d'accord. Also Europa ist wichtig für unsere Wirtschaft. Wir sind ein Land, das gut arbeitet, aber wir haben das Problem der Bürokratisierung. Und da muss man sagen, wenn ich Europa anschaue, dieses entwaltungsfreie Lieferkettengesetz. Wenn ich mit dem Handwerk spreche, die sagen, das sind einfach bürokratische Auflagen, die falsch auf den Weg gebracht sind. Wir haben in Deutschland ein Gesetz, unsere Wälder sind bestens geschützt. Dieses Gesetz brauchen wir in Deutschland und wir müssen es umsetzen, weil es eben so auf den Weg gebracht ist. Und das sind handwerkliche Fehler in der Europapolitik, die müssen geändert werden. Darum sind auch, nochmal zurück auf den Green Deal, der total wichtig ist, dieses Ziel, das unterschreibe ich zu 100%, aber die handwerkliche Arbeit dieser Verordnungen und Gesetze, die auf den Weg gebracht sind, die passen nicht zu unserer Wirtschaft, die lösen bei uns was aus, das was nicht gut ist. Wir haben so viele junge Leute, die mit Begeisterung etwas auf den Weg bringen wollen. Aber wenn man denen so einen Stapel Papiere hinlegt, die erstmal durchgearbeitet werden, das sind die Auflagen, wenn ich etwas beginnen möchte, da haben wir einfach den falschen Ansatz. Wir müssen das wieder fördern, dass kreative Menschen ein Start-up beginnen, dass die Freude dran haben, etwas anzupacken. Da ist der bürokratische Aufwand zu hoch.
Wir sind schon fast beim Ende der Sendung. Deswegen muss ich jetzt auch Ihnen noch das Wort geben. Dann gibt es noch eine Abschlussrunde.
Ja, Wirtschaft ist natürlich ganz, ganz wichtig in Europa, denn Europa soll einen Mehrwert für alle Menschen bringen. Und für alle Menschen, das heißt, es müssen auch Arbeitsplätze gegeben sein. Und wir haben Gott sei Dank noch kurz bevor Ende der Legislaturperiode ein Papier gemacht für den europäischen Mindestlohn. Der europäische Mindestlohn, der 60% vom Durchschnittslohn eines Landes ausmachen soll und auch eine hohe Tarifbindung. Das heißt, es werden gute Schritte nach vorne gemacht. Mir ist ein Punkt noch wirklich wichtig zu betonen, wenn manche Leute sagen, wir sind ein Nettozahlerland. Das bedeutet wohl, wir zahlen mehr, als wir kriegen. Ja, stimmt. Wir zahlen direkt mehr, als wir kriegen. Aber es ist genauso richtig, dass wir am Ende an Europa verdienen. Das heißt nämlich dann, wenn der ganze Export und alles mit hineingerechnet wird. Manche Leute verstehen das nicht, dass diese zwei Rechnungen übereinander stehen. Die erste Frage ist, zahlen wir mehr, als wir kriegen? Ja, wir sind ein Zahlerland, ein Geberland. Aber am Schluss, durch die Steuerentwicklung, durch den Export, sind wir am Schluss die Gewinner innerhalb Europas. Deswegen ganz klar, eine starke Wirtschaft bringt ein starkes Bayern innerhalb Europas. Und wir haben die Verantwortung, dass wir dafür kämpfen, dass die Lebensverhältnisse sich angleichen, dass diese Stärke Step by Step auch in die anderen Länder kommt.
Also, wir sind fast am Ende. Ich will jetzt schon ankündigen, natürlich gibt es zu dieser Sendung einen Faktencheck. Das können Sie dann morgen bei BR24 finden. Und viele hier im Publikum, habe ich vorhin mal gefragt, sind noch nicht klar, wen sie wählen sollten. Das war die Mehrheit. Vielleicht ist das jetzt besser geworden. Und wir haben eine Umfrage gemacht, habe ich ja erwähnt, zum Wahlinteresse. Das ist diesmal in Bayern bislang geringer als bei der letzten Europawahl 2019. Jeder Sechste in Bayern bringt der Wahl Interesse entgegen. Jeder Vierte hat allerdings weniger oder kein Interesse. Deswegen gehen wir jetzt reihum. Warum ist es wichtig, bei der Europawahl seine Stimme abzugeben?
Also wählen ist...
Ein Satz bitte.
Wählen ist wichtig und auch in der EU muss für jeden deutschen Abgeordneten zählen, Bayern und Deutschland zuerst, für das schicken sie noch Europa in das EU-Parlament.
Warum ist es wichtig zur Wahl?
Europa ist ein Friedensprojekt und dafür lohnt sich hoher Einsatz. Und wählen zu gehen ist, glaube ich, der geringste.
Europa ist Druck und die Menschen müssen entscheiden, in welche Richtung es geht. Und ich ausdrücklich muss noch mal sagen, auch die Grünen haben gegen den Binnenmarkt im Europäischen Parlament gestimmt. Ich kann es noch einmal wiederholen, dass sich der Aussage und so weiter widerspricht. Nee, es geht um die Alternativen. Die Alternativen, die Richtung muss beschrieben werden. Und meine Hauptbotschaft ist, nur meine Partei, die CSU, hat eine rein bayerische Liste im Angebot. Nur wenn der CSU wählt, kann man sicherstellen, dass nur bayerische Kandidaten im nächsten Europäischen Parlament bayerische Interessen
haben. Okay, einen Satz hat man gesagt, jetzt Frau Schulz.
Europa ist der Sicherheitsgarant in einer immer schwieriger werdenden Welt. Und deswegen gilt es, unser Europa vor den Demokratiefeinden und Rechtspopulisten zu verteidigen und für konsequenten Klimaschutz zu sorgen.
Wer am Montag nach der Wahl aufwacht und sich wundert, warum ein Ergebnis rauskommt, das nicht sein Ergebnis ist, soll sich überlegen, war er oder sie beim Wählen. Und meine Partei ist die Partei, die seit 160 Jahren gegen Faschismus steht. Deswegen lohnt es sich, die SPD zu wählen.
Ich danke allen hier in der Runde und ganz klar zu dieser Richtungswahl in Europa sollten alle, die die Chance haben, auch gehen. Die 16-Jährigen, glaube ich, gehen eh, weil sie ein großes Interesse haben, erstmals hier mitzuwirken an dieser Entwicklung in Europa. Ja, und Sie können jetzt auch weiter mitwirken, indem Sie zuschauen bei Kontrovers. Da ist Achim Wendler und der wird auch noch mal über Europa berichten. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt geht's weiter im BR-Fernsehen. Bleiben Sie also dran. Schönen Abend.